Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Führen die Krisen unserer Zeit zu Schreibkrisen? Wie schreibt man in der Krise? Was schreibt man in der Krise? Schreiben als Mittel der Krisenbewältigung? Oder umkreist man die Krise in endlosen Schleifen? Corona, Klima, Ukraine. Das ganze Leben und mit ihm auch die Literatur steht heute mehr denn je unter einem ungeheuren Relevanzdruck. Wer die eigene Zeit ernst nimmt, sieht sich mit einer Welt konfrontiert, die heillos ihrem Untergang entgegenzusteuern scheint. Wie gehen Schriftsteller und Schriftstellerinnen damit um? Was bedeutet es für ihr Schreiben? Wie beeinflusst und verändert die Lage der Dinge ihre Lyrik und Prosa?
Also wenn man es so sieht, wie du es gesagt hast, dass Künstler schon immer in irgendeiner Art von Krisenmodus leben, dann war das Interessante an diesem ganz frühen und naiven Corona-Moment, als es losging, wie sehr sich dieses Verhältnis umdrehen kann und darüber zu erschrecken, mit allen gemeinsam in einer so offensichtlichen Krise zu leben.
Der Club of Rome legt seine Studie zu den Grenzen des Wachstums vor.
Also es war für mich eine Art von fast Eifersuchtserfahrung, ein Eifersuchtsverhältnis zur Öffentlichkeit, wie sehr ich rausgerissen wurde aus meiner Privatkrise und aus dem Privileg, eine Krise durchaus zu sehen, die aber nicht unbedingt zu einem Zustand führt, mit allen gemeinsam darauf reagieren zu müssen.
Juni 2019. Eine Hitzewelle in Europa führt zu verheerenden Waldbränden in Griechenland, Spanien, Portugal und Frankreich. In Duisburg-Berl wird ein neuer Hitzerekord für Deutschland aufgestellt. 41,2 Grad.
Ich empfinde Ohnmacht und ich versuche, Ohnmacht abzuwehren. Ich lehne sie ab, ich verwandle sie in Text. Und der Text adressiert teilweise die mich ohnmächtig machenden Strukturen, Personen, Ereignisse direkt oder eben auch gar nicht. Aber sagen wir dann eben irgendwie indirekt. Geht aber damit um und versucht, Schreibfähigkeit irgendwie wiederherzustellen. Also Worte zu finden, auch manchmal ein Vokabular zu verteidigen oder wiederzuentdecken.
Schreiben oder Schweigen? Poetik der Krise. Ein Feature von Tobias Lehmkuhl.
Menschen, die so leben und arbeiten wie ich, werden gerade von der russischen Armee getötet. Und das treibt mich um.
Ende Dezember 2019 nimmt im chinesischen Wuhan die Corona-Pandemie ihren Anfang. Am 25. Januar 2020 gibt es den ersten Todesfall in Europa.
Eben haben wir noch über Corona nachgedacht und das war das Äußerste dessen, was wir meinten, aushalten zu können. Und jetzt müssen wir nicht nur über die letzten 70 Jahre anders denken, sondern ist auch unsere Gegenwart eben überhaupt nicht mehr das Ende der Geschichte, sondern einfach nur Teil einer weiteren Etappe, die jetzt vielleicht wieder in die Kriege, die kommen werden, mündet.
Man wüsste ja gar nicht, wie viele meiner Leserinnen und Leser würden sich denn dafür einsetzen, dass ich nicht ins Straflager komme.
März 2020. In Deutschland tritt der erste sogenannte Lockdown in Kraft.
Und ich habe ja auch dieses Buch, heute ist mitten in der Nacht, geschrieben, weil ich ein anderes Buch nicht schreiben konnte. Es ging nicht. Also ich hätte nicht entspannt recherchieren können und mich jetzt da egozentrisch diesem Thema hingeben können.
Eine Hitzewelle und einige deutsche Lockdowns später greift Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine an.
Ich habe jetzt das Gefühl, dass in dieser Häufung von wirklich schlechten Nachrichten, schlechten Phasen, Weltuntergangsstimmung, das nicht mehr so gut funktioniert, weil der Modus, den ich früher eigentlich fast nur für das Schreiben brauchte, also da schien mir, und das war natürlich auch vielleicht noch ein bisschen ungenau geschaut, ja, also da schien mir irgendwie, keine Ahnung, Trump und Brexit, das waren erstmal die großen Sachen.
Krise war schon immer. Aber dass alle gleichzeitig betroffen sind, dass gleich drei Krisen, von denen jede als existenziell wahrgenommen wird, sich parallel ereignen, Corona, Klima, Krieg in der Ukraine, hat es so noch nicht gegeben. Dass Krisen sich überlagern, gemeinsam eine Art Strudel bilden, einen Krisensog, ist neu.
Bei genauer Erinnerung, auch da sind schon so viele Leute im Mittelmeer ertrunken und so genug Ereignisse, um eigentlich betrübt zu sein. Aber ich glaube, das Weltnarrativ, zumindest aus sozusagen deutscher Perspektive, war ein anderes. Jetzt haben wir Erzählungen, die selber schon von sich betrübt sind und erschöpft von immer gleichen, immer wieder die schlechte Nachricht obendrauf.
Wie kann man weitermachen angesichts der nahen und fernen Einschläge, der Hitze, der Erschöpfung, der Bilder aus Butscha und Bachmut? Kann man überhaupt weitermachen? Weiter schreiben?
Ob man schreibt oder nicht und was man schreibt und wie man sich benimmt in diesem Krieg. Ich konnte am Anfang des Krieges überhaupt nichts machen. Also ich meine, ich habe 4 kleine Artikel geschrieben, aber das war das. Und ich konnte dann monatelang nichts schreiben.
Anfang 2014 erschien Vielleicht Esther, ein Buch, in dem Katja Petrovskaja ihrer jüdisch-ukrainisch-russischen Familiengeschichte nachgeht, die eng mit den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts verwoben ist. Ein Buch über Vergangenheit. Aber kaum lag es in den Buchhandlungen, annektierte Russland die Krim.
Also damals 2014. Ich war wirklich sehr verzweifelt. Und das ist sehr interessant, dass jetzt wir so eine Art Inflation der Verzweiflung erleben. Ich habe oft das Gefühl, dass ich überhaupt mit den Menschen nicht reden kann, weil ich das nicht verschweigen kann, dass mein Klassenkamerad gefallen ist. Ich kann nicht verschweigen, was da in Kiew passiert. Ich kann nicht verschweigen, dass meine Freunde kurz aus Kiew rausgegangen sind und zurück mit kleinen Kindern gegangen sind. Vielleicht sind sie verrückt. Ich weiß es nicht, aber sie möchten da leben, wo sie leben. Und dann wird die ganze ukrainische Frage zu einer Art Störfaktor. Und ich meine, wie man dabei schreibt und worüber, weiß man nicht. Also ich habe jetzt viel, viel besser verstanden, was es bedeutete, in den 30er Jahren Jude zu sein.
Katja Petrovskaja schrieb Vielleicht Esther 80 Jahre nach den Ereignissen in Kiew und Babinja. Ob es in 80 Jahren noch Bücher geben wird, in denen Schriftstellerinnen ihrer jüdisch-ukrainisch-russischen Familiengeschichte nachgehen? Geschichten, die eng mit der Geschichte, mit den Totalitarismen und Tötungsmaschinen des nun 21. Jahrhunderts verwoben sind? Oder werden diese Bücher schon jetzt geschrieben? Gibt es Ansätze, wie über die Krisen unserer Zeit zu schreiben ist? Kann man überhaupt in einer akuten Krise schreiben? Oder aus gleich mehreren? Braucht es nicht viel mehr zeitlichen Abstand? Oder hat der Versuch einer literarischen Verarbeitung des Krieges in der Ukraine bereits eingesetzt? Und wie steht es mit den anderen Krisen unserer Zeit? Mit der Pandemie? Mit der Erderwärmung? Verändert dieser Zustand der sich überlagernden Krisen das Schreiben? Wird neu über Sprache und Form nachgedacht?
Und dann war ich aber auf einmal, wie wahrscheinlich alle anderen auch, bar jeder Gewissheit und hatte so ein Gefühl von blind irgendwo rumzustochern und hatte eine völlige Hilflosigkeit und ein Entsetzen und gleichzeitig ein Unvermögen, literarisch darauf zu reagieren. Also auch die paar Gedichte, die ich dann darauf geschrieben habe, einfach aus der Hilflosigkeit heraus mit Sprache umgehen zu müssen, waren wesentlich dokumentarischer, als ich sonst Gedichte schreibe. Vielleicht auch naiver, weil einfach von diesem Willen getragen, überhaupt etwas in einen Zusammenhang zu bringen.
Kerstin Preivus schreibt Gedichte, Romane und unterrichtet am Literaturinstitut in Leipzig. Im Januar 2023 erschien ihr Buch »Heute ist mitten in der Nacht«, ein Essay, ein Erinnerungsbuch, das Verlusterfahrungen und eine persönliche Krise in den Kontext von Krieg und Corona stellt.
Und so habe ich es mir auch gedacht, verfährt wahrscheinlich gerade die gesamte Literatur. Es gerät ins Stocken, die Wirklichkeit ist eine andere geworden. Das Instrumentarium gehört aber noch der alten Wirklichkeit an. Und jetzt beginnt so eine Spirale oder so ein Kreislauf. Jetzt wird es erstmal wieder dokumentarisch. Dann wird es irgendwann erzählerisch und dann geht es irgendwann ins Metaphorische über, also in Motive.
Also zunächst einmal würde ich denken, dass kein menschliches Leben, das bewusst geführt ist, ohne diese Krisen auskommt. Die Frage ist nicht, ob die Krise kommt, sondern wann sie kommt.
Wolfram Eilenberger, Philosoph und Autor unter anderem des Buches »Feuer der Freiheit – Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten«.
Man kann Philosophie als eine Art Training für die Krise verstehen. Und es gibt kein menschliches Leben, das ohne diese Verengungen, glaube ich, bewusst geführt werden kann. Aber generell gesprochen, das ist in der Philosophie-Geschichtsschreibung, vielleicht auch einfach in der Kulturtheorie, fast schon ein Topos zum Gemeinplatz geworden, dass kritische Phasen kreative Phasen sind.
Und dann hatte ich diese merkwürdige Situation, dass ich also etwas beschreiben konnte oder auch erzählen konnte aus meiner eigenen Vergangenheit. Und gleichzeitig anfing mitzuschreiben, mit der unmittelbaren Gegenwart mit. Das war relativ schwierig. Aber warum habe ich das gemacht? Ich hatte diesen Knotenpunkt, dass in dem Moment, wo wir uns alle in dieser katastrophalen Situation befanden, denn ich glaube auch ungeschminkt kann man sagen, es war eine katastrophale Situation für uns, weil es unvermittelt über alle hereinbrach und niemand so richtig wusste, wie man damit umgeht und keiner auch wusste, was einen erwarten wird. Und diese katastrophale Situation, die über alle hereinbrach, hat auf einmal meine eigene Vergangenheit weitaus fügsamer gemacht, sodass ich über das, was mir bisher schwer fiel zu sprechen, unvermittelt sprechen konnte.
Die Krise als Chance. Als Chance, nicht nur die Zukunft neu zu ordnen, sondern als Chance, die Vergangenheit besser zu verstehen.
Meine persönliche Katastrophe war dann gar nicht mehr so auffällig. Inmitten dieser Grundsituation und dieses Grundgefühls oder auch dieser steten Unsicherheit, in der sich alle befanden. Und das hatte mich dann interessiert. Also ich habe mich dann quasi selbst als Beispiel genommen, um an mir etwas zu verhandeln. Einerseits war ich sehr froh, dass dieser Kanal offen war. Andererseits konnte ich dann in diesem Wechselverhältnis von mir und dieser Gesamtkatastrophe Beobachtung machen oder darüber nachdenken, was es denn nun auf sich hat mit Angst oder Unsicherheit oder Krise oder einer Handlungsfähigkeit oder auch einem Gefühl für vorher und nachher oder was so die Zeit mit Ereignissen anzustellen vermag.
Ich denke, es ist so, dass Kreativitätsausbrüche sind auch oft dann gegeben, wenn erstens ein Feld völlig neu geordnet werden muss. Zum Beispiel im Jahre 1919, in dem zwei Kaiserreiche zusammengebrochen sind, in dem eine ganze kulturelle Erzählung zusammengebrochen ist, da hat man sozusagen ein freies Feld, das man neu bespielen muss. Das ist ein kreativer Raum. Und ein anderer kreativer Raum, der öffnet sich dann, wenn Menschen sagen, ich kann so nicht weitermachen. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nur, dass ich so nicht weitermachen kann. Dann suchen sie einen Ausgang aus dieser Enge.
Nicht weit entfernt vom Deutschen Literaturinstitut in Leipzig lebt die Schriftstellerin Heike Geißler. Bekannt geworden ist sie durch den Roman »Die Woche« und den Bericht »Saisonarbeit«, in dem sie von ihrer Zeit als Lagerarbeiterin bei Amazon erzählt. Ende 2022 ist ihr Buch »Liegen« erschienen, ein poetischer Essay über das Zusammenspiel von individueller und gesellschaftlicher, persönlicher und politischer Krise.
Zu diesem Text kam es zum einen, weil ich dann doch zunehmend, je älter ich werde, versuche aus den Dingen, die mich beschäftigen und vielleicht auch lähmen und mir erstmal jedenfalls irgendwie im Weg zu stehen scheinen, einen Text zu machen. Und gar nicht so sehr einen Text zu machen, sondern erstmal einen Schreibprozess, also festzuhalten, zu beobachten. Und in dem Fall war das halt das Liegen, das mich sozusagen überkam, als, weiß nicht, notwendige Erwiderung auf Sachen wie Burnout. Also ist ja dann fast irgendwie schon zu kalkuliert erfasst, aber ich war wahnsinnig erschöpft und ich konnte nicht mehr und habe immer häufiger gelegen, erst nur in den Randstunden, in den abendlichen Randstunden des Tages. Dann rutschte das immer weiter vor und irgendwann war das eben auch während der sogenannten Arbeitszeit.
Klassische Schreibkrisen, so scheint es, gibt es heute nicht mehr. Angst vorm leeren Blatt, der Zerfall der Wörter im Mund wie modrige Pilze, Einfallslosigkeit, die Panik, mit dem nächsten Buch die Erwartungen des Publikums nicht zu erfüllen, davon spricht niemand mehr. Die Schreibkrisen heute bestehen darin, dass es ein zu viel an Material gibt, eine zu hohe Dringlichkeit, dass die Belastung von allen Seiten, ökonomischen, politischen, gesellschaftlichen, familiären, so hoch geworden ist, dass der Anforderungsdruck erst einmal erstarren lässt.
Und dann hatte ich, also dieser Text, was jetzt als Buch vorliegt, war ursprünglich ein Radio-Essay und hatte dann mit dem Redakteur vom SWR 2 gesprochen, dass ich mich gern mit dem Liegen beschäftigen würde, was schon auch für mich so eine Art Rettung war, weil das war ein sehr bodenloses Unterfangen, dieses Liegen, ja, dieses Liegen und ab und an, auch wirklich nur ab und an schreiben. Und der Versuch dann daraus einen Text zu machen, der für die Veröffentlichung bestimmt war, war auf jeden Fall auch eine Art Trost, würde ich sagen. Und vielleicht sogar Rettung, weiß ich gar nicht, ob es das große Wort dann braucht.
Literatur als Trost, als Therapie gar, funktioniert von beiden Seiten. Lektüre kann einen Weg aufzeigen aus der inneren Blockade, aber auch das Schreiben selbst. Auf einer ganz basalen körperlichen Ebene, der schlichte Griff zum Bleistift, die Linie, die man mit ihm auf dem Blatt formt, kann bis zu einem gewissen Grad das eigene Selbst in Bewegung setzen.
Irgendwie hatte ich den Eindruck, gerade war alles irgendwie so ein bisschen gesammelt und dann begann Corona. Ich kam von einer Mutter-Kind-Kur, wo ich ein bisschen Kraft geschöpft hatte. Da war nicht so viel mit Liegen, aber wer weiß, vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Wenn ich irgendwie logisch vorgehe, dann würde ich sagen, vermutlich bin ich am Abend irgendwie umgefallen und habe da gelegen, paralysiert, irgendwo hingestarrt oder gestreamt sozusagen und näherungsweise dann kein Wort mehr geschrieben. Ja? Also das war kein schönes Liegen, das war dieses dumpfe, tote Liegen, das mir natürlich keinerlei Freude bereitet. Das aber eine von diesen vielleicht grob gesagt zwei Arten des Liegens ist, die ich dann erlebt habe und spannend fand.
Nicht nach Lösungen suchen, nicht das Ganze auf einmal erfassen wollen, sondern in kleinen Schritten, in Handgriffen, in einer minimalen Wendung des Kopfes nach einem Anfang tasten.
Das ist ja auch schon ein Buch, das hier in Fragmenten entstanden ist und nicht als große, raumspannende Erzählung, weil genau das ja auch nicht mehr möglich war. Also ich glaube, so ein fragmentierteres Erzählen ist ja auch eins, das ganz gut zu Überforderung körperlicher, psychischer Art und so weiter passt. Zumindest ich konnte mich nicht so weit entziehen, dass ich eine Draufsicht gehabt hätte, immer nur so punktuell, ja, oder eben liegend. Da gibt es eine Draufsicht, komischerweise, von unten.
Thank you. Krise ist nicht erst seit heute. Krisenerfahrungen gibt es im Alten Testament wie in der Antike. Trotzdem denken wir bei Krise an höchst Gegenwärtiges, gerade an den Krieg, an Corona, an das Klima. Vergessen haben wir, dass vor wenigen Jahren noch die Finanz- und die Flüchtlingskrise in aller Munde waren. Bewohner anderer Breitengrade denken zudem an andere, uns unbekannte Erschütterungen. Krisen, die uns nicht direkt betreffen, empfinden wir nicht als solche.
Also für mich war das auch nicht die einzige Krise im Leben, die alles für mich bestimmt hat.
Sagt Sam Semrik, aus Syrien geflohener Dichter, dessen Buch »Ich bin nicht« im Herbst 2022 erschienen ist.
Als ich geboren bin, gab es schon Golfkrieg. Als ich zur Schule gegangen bin, gab es September 11. und die zweite Intifada. 2005 wurde die Premierminister von Libanon vom Assad getötet. 2008 ist die ganze Weltfinanzkrise. Also es gibt mehrere Krisen, die mein Leben auf eine Weise oder der andere bestimmt haben. Und was mich daran erinnert, also wenn man sich überhaupt davon erschreckt, angesichts von Krisen zu schreiben, ich glaube, muss man sich auch fragen, wozu schreibt man überhaupt, wozu dichtet man überhaupt, wozu macht man Kunst überhaupt, wenn nichts angesichts von Krisen und so.
Aber bei Simone Weil war das gesamte Weltwahrnehmen immer mit dem Leiden der anderen verbunden. Es gab also von Anfang an eine extrem enge Bindung von Leben und Denken, von Schreiben und Solidarität. Insofern war das eine sehr konsequente Form, ihren eigenen philosophischen Transformationsweg weiterzugeben. Aber wenn jetzt in Berlin-Mitte jemand seit 8 Jahren an einem Roman sitzt und gerne abends einen trinken geht und dann auf einmal in einer Art seltsamen Erweckung sich bewusst wird, dass es auf dieser Welt ja auch schlimme Dinge gibt, die täglich passieren, dann könnte man auch sagen, da hättest du vielleicht auch vorher ein bisschen besser aufkommen müssen, weil dafür brauchen wir keinen Ukraine-Krieg, um uns dessen bewusst zu werden.
Also das Schreiben war für mich eigentlich immer überlebenswichtig. Jetzt aber hatte ich etwas, das ich zum Außen kommunizieren wollte. Das Schreiben war nicht nur für mich. Ich habe mehrere Stimmen erlebt, die keinen Platz gefunden hatten. Und ich fühlte mich ein bisschen verantwortlich, die zu betonen. Besonders hier in Deutschland, in diesem ersten Halbjahr in den Notunterkünften. Also ich habe manchen Sachen gemerkt, die ich gar nicht erwartet habe von einem Land, die so als First World bezeichnet ist. Also wenn man in der Peripherie wohnt, in der Peripherie von der Welt wohnt, dann hört man all diesen Geschichten über Menschenrechte und Menschenwürde und dieser Individualismus und sowas. Aber war das nicht das ganze Bild?
Ich würde sagen, und das hat auch biografisch mit unserer Generation zu tun, mit der unserer Generation meine ich grob die Generation, die mit dem Mauerfall erwachsen geworden ist, dass die knappste Ressource derzeit Hoffnung ist. Das ist nicht Geld, das ist auch nicht Energie, sondern es ist die Frage, wie man einen Entwurf für 30, 40 Jahre planetarisch derzeit denken kann. Und da spüre ich, dass ich bei meinen Mitmenschen, auch bei mir, eine große Dunkelheit, fast eine Wand entwickelt, dass diese Entwurfsfähigkeit fehlt. Und das ist natürlich keine Krise, das ist aber zivilisatorisch eine extrem ungünstige Situation, wenn man sich, seinen Kindern und seinen Mitmenschen nicht erzählen kann, wie es mit diesem Leben weitergehen soll. Und ich glaube, darauf haben wir keine Antworten.
Kam die Angst und ging nie wieder. Kam sie, kam wieder, wie der Hass, wenn er mich aß und nie losließ. Kam sie, kam und ging nie wieder. Kam sie, kam wieder, kam.
Kam. Kam die Angst und ging nie wieder. Kam sie, kam wieder. Wie der Hass, wenn er mich aß und nie losließ. Kam sie, kam und ging nie wieder. kam sie, kam wieder, kam.
Angst zum Beispiel, damit fängt es an. Die Angst kommt beim Autofahren, die Angst kommt mit den Kindern. Die Angst kommt von der Krankheit, die Angst kommt von der Diagnose, die Angst kommt von meinem Cousin, die Angst kommt von meinem Stiefvater, die Angst kommt von meinem Vater, die Angst kommt von meiner Mutter, die Angst kommt von meiner Geburt, die Angst kommt von ganz allein.
Und das andere ist natürlich auch so, dass die Menschen, die um 1970, 1980 geboren wurden, eine Art Planschbecken-Existenz geführt haben, zumindest in Deutschland und auch in vielen anderen westlichen Ländern, insbesondere in Deutschland, in der wir gewisse Grundhärten des Daseins sehr, sehr weit von uns distanzieren konnten. Und in dem Sinne würde ich nicht sagen, dass wir in einer exzeptionellen biografischen Phase leben, sondern eher in einer Phase der Normalisierung. Wenn der normale Härten eines menschlichen Daseins uns wieder bedrängen, von denen wir glaubten, wir hätten sie vor unseren Grenzen halten können. Allein schon diese ganze Flüchtlingskrise beispielsweise, die auch schockhaft auf uns kam. Was haben wir denn eigentlich gedacht? Haben wir gedacht, die kommen nicht? Und in dem Sinne würde ich sagen, dass sich eine ganze Generation in einer sehr intensiven Verdrängungsbewegung befand, die sich einfach jetzt nicht länger aufrechterhalten lässt. Und das muss überhaupt nichts Schlechtes bedeuten, zumindest nicht für die Künste.
Ich habe ein Gedichtband fertig gemacht. Ich glaube, ich habe die letzte Datei 15. Februar 2022 genannt, um sie dann ins Lektorat abzuschicken.
Sagt der Dichter Jewgeni Brejga, der als Zehnjähriger 1999 mit seinen Eltern aus Kharkiv in der Ukraine nach Deutschland übersiedelte und heute in Frankfurt lebt.
Und das waren Gedichte, die sich sehr stark angelehnt haben an dem letzten Band, den ich veröffentlicht hatte, an Gestohlene Luft. Und waren so gefühlt handwerkliche Weiterentwicklung der Königreich-Gedichte, die so das meiste Handwerk herausgeholt haben, was mir möglich ist oder zumindest jetzt möglich ist. Also wo ich so ein Gefühl hatte von, ach, das ist jetzt so wie ein Diamant, so meisterhaft gemacht und so barocke Sprache, wunderschön und völlig inhaltsleer. Und ich war sehr unzufrieden und habe gedacht, bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt publizieren will. Schäme ich mich dafür, solche Texte zu publizieren, die ich selbst keinerlei emotionale Bindung habe und die ich als handwerkliches Show-off betrachte. Wahrscheinlich hätte ich es publiziert trotzdem, wenn nicht der Krieg losgegangen wäre. Und es war nur so der Katalysator, dass mir klar wurde, okay, also jetzt in dem Fall, während ein Krieg in der Ukraine stattfindet und meine Verwandten im Luftschutzbunker sitzen, ist es mir nicht möglich, als jemanden, der dort geboren und die ersten 10 Jahre seines Lebens verbracht hat, ein Gedichtband zu publizieren mit schöner barocker Sprache, der keinerlei Kommentar zur politischen Lage abgibt.
Es entstanden dann, berichtet Brejga, in schneller Folge Notizen, die sich zu dem Gedichtband Frieden ohne Krieg fügten. Verse, die nicht in einer hochartifiziellen Barocksprache verfasst wurden, sondern, weil sie voller Wut und Verzweiflung stecken, einen ganz anderen, raueren, scheinbar umgangssprachlichen Ton anschlagen.
Deutschland tut, als wär's Kulturland, und Kunst wird gehasst. LiteraturkritikerInnen verstehen grundsätzlich von allem hart wenig, vor allem vom Schreiben. Kulturreferate stellen Pappschildchen vor ihre Veranstaltung, halten Reden. In Frankfurt neulich, Literaturmfestival zum Beispiel, eh so ein blöder Name. Und welches Genie hat sich das ausgedacht? Das zu eröffnen, große Vorreden, es soll dieses Jahr um die Ukraine gehen, super wichtig, super ernst, mit dem Russen, Viktor Jerofejew. Na, wer war's? Erstmal paar Geiger mit russischer Klassik, dann der Fejew auf der Bühne mit Übersetzerin und junger Moderatorin aus der Ukraine. Mein Gott, die Arme! Jerofejew schwafelt Blödsinn von wegen Russland, sei ein Land ohne Geschichte.
Dieser Impuls, sich als Schöpfender und als Schreibender mit Aktualität unmittelbar auseinanderzusetzen, der birgt nicht nur die Gefahr eines falschen Engagements, er birgt auch die Gefahr einer journalistischen Hastigkeit. Und ich glaube, wenn es einen Wert von Literatur als Literatur gibt, dann liegt er in der Absetzung zum journalistischen Tageskommentar.
Märchen statt Geschichte. Große Kultur, kein Wort vom Krieg. Kein Wort von russischen Drecksoldaten. Kein Wort von Toten. Kein Wort von Müttern, die vergewaltigt werden vor den Augen der Kinder. Der Krieg sei entstanden, weil Europa Russland missversteht.
Märchen statt Geschichte. Große Kultur, kein Wort vom Krieg. Kein Wort von russischen Drecksoldaten, kein Wort von Toten, kein Wort von Müttern, die vergewaltigt werden vor den Augen der Kinder. Der Krieg sei entstanden, weil Europa Russland missversteht.
Bei den Gedichten in Frieden ohne Krieg handelt es sich nicht um einen journalistischen Tageskommentar, sondern um Kunstwerke, die sich einer ganz eigenen, eigens für diesen Zweck entwickelten, vermeintlich kolloquialen, deftigen, harschen Sprache bedienen. Nur so, dank der Kunst, der Kunstsprache, kann so etwas wie Authentizität entstehen, die Wut nachvollziehbar werden. Jewgeni Breger spricht von Drecksoldaten, ohne dass das markige Wort aus dem Rahmen fällt. Es bleibt eingebunden in die stark mit Wiederholungen arbeitende Suada.
Es wäre mir dennoch seltsam vorgekommen, diese Wut, die in mir so stark aufgekommen ist und so schnell, wie ich es bisher noch nicht kannte, egal ob in politischen oder gar in privatesten zwischenmenschlichen Situationen, aus dem Buch zu streichen. Und ich dachte, eher sollte ich versuchen auszustellen, dass ich diese Wut auch habe und darüber sprechen, woher das kommt und warum auch diese Wut problematisch ist. Und ich habe einige Stellen in den Gedichten, die ich für höchst problematisch halte, auf menschlicher Ebene, auf politischer Ebene. Aber natürlich wäre es seltsam, so zu tun, als hätte ich das nicht. Also es wäre gelogen, letzten Endes. Und was diese Gedichte für mich vor allem sein sollen, sind Texte, die mit Wahrhaftigkeit operieren. Also nicht mit Wahrheit, sondern mit Wahrhaftigkeit.
So, einerseits kann ich nur über den Krieg schreiben, aber zugleich verstehe ich, das ist genau das Ziel des Krieges, ist nicht nur Menschen physisch zu zerstören, sondern auch seelisch und psychisch und ihnen ihr normales Leben zerstören. Ja. Und das ist Teil des Spiels.
Sagt Katja Petrovskaya, deren 2022 erschienenes Buch »Das Foto schaute mich an« sich auch mit Bildern des seit 2014 währenden Krieges im Osten der Ukraine befasst.
Also wenn ich meine fragile Welt nicht unterstütze und nicht weiter meine Sachen mache, dann bedeutet es, dass der Krieg gewonnen hat, einerseits. Andererseits, wenn ich weiter Gedichte schreibe, male und so weiter, nicht über den Krieg, dann bedeutet es, dass ich diesen Krieg akzeptiere und normalisiere, damit ich weiter meine Sachen tue. Also wir sind eigentlich alle in dieser ambivalenten Situation. Also wenn wir unsere Leben nicht weiterführen, so wie es war, bedeutet das, dass Krieg uns sozusagen in die Ecke gedrängt hat. Andererseits, wenn wir nichts tun, sind wir ignorante Menschen und so weiter.
Ich glaube, auf Putin kann ich keine Wut empfinden. Das ist schon jenseits von Emotionalen. Ich bin auch nicht mehr geschockt von dem, was passiert. Das ist einfach wie ein Unfall, den ich anschaue. Aber das löst bei mir keine Wut aus, weil ich glaube, damit Wut entsteht, muss die Quelle trotzdem im Inneren einer Person sein. Und wenn ich wütend auf Deutschland bin, bin ich natürlich auch wütend auf mich, weil ich mich dann doch als Deutsch sehe und weil ich meine Texte auf Deutsch schreibe. Und auch wütend darauf, dass ich hier sein kann und Gedichte aus einer sicheren Distanz schreiben, während DichterInnen, die in der Ukraine sind, vor ganz anderen Problemen stehen. Das ist sicherlich nicht nur eine Wut, das ist auch, sei es auch Scham, die da drin ist, andererseits auch Dankbarkeit, aber dieses Gemisch aus Gefühlen, das ich mir gegenüber habe, findet dann seinen Spiegel in Deutschland. Ja.
Ja. Knapp 500 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt, in Dresden, und damit nah an der polnischen wie an der tschechischen Grenze, lebt der Dichter, Erzähler und Essayist Marcel Beyer. Auch sein Leben und seine Arbeit waren unmittelbar, wenn auch nicht physisch, von der russischen Invasion der Ukraine betroffen.
Am 24. Februar 2022 war erstmal die Stimmung so, auf der einen Seite gab es jetzt die Gewissheit, man wartete eigentlich seit Wochen darauf, dass der russische Überfall auf die Ukraine beginnt. Und zum anderen war natürlich das Entsetzen, dass er jetzt begonnen hat. Und ab dem Zeitpunkt war für mich an Arbeiten erstmal gar nicht zu denken. Ich hatte sicherlich Dinge vor, ging aber alles gar nicht. Und ich bin dann den Nachrichten aus der Ukraine gefolgt. Aber fast noch mehr von Anfang an Bildern und Videos und habe dann versucht, sie irgendwie so semantisch einzuordnen. Was ist das eigentlich, was ich da sehe? Und das Erste, woran ich mich erinnere, und das muss am 24. oder am 25. Februar gewesen sein, ein Panzer fährt eine breite, vier- oder sechsspurige Straße hinunter. Auf der Gegenseite kommt ein PKW die Straße heraufgefahren. Und der Panzer ist schon fast an dem PKW, der ihm entgegenkommt, vorbei. Und dann dreht er bei und fährt über die Spuren quer und über den Mittelstreifen drüber und überfährt den PKW und verschwindet dann, fährt dann weiter.
Noch heute ist es leicht, das Video im Netz zu finden und selbst zu sehen, wie der Panzer, der eigentlich kein Panzer ist, sondern ein mobiles Flugabwehrgeschütz, über das Auto drüber fährt. Erst vorwärts und dann noch einmal rückwärts, sodass man kaum glauben kann, dass der Fahrer des PKW überlebt hat, was aber offenbar der Fall war.
Also die Welt bis zum 23. Februar war damit eigentlich zu Ende. Auch insofern, als dass ich vorher nie in Kriegssituationen Handyvideos zur Kenntnis genommen habe. Aber dass man natürlich jetzt mit jedem Handy Filme drehen kann und die auch dann sofort hochladen kann auf Plattformen, sodass die ganze Welt sie sehen kann. Das war was für mich Neues. Ich weiß, dass das nicht objektiv was Neues war, aber ich habe das erste Mal das so wahrgenommen.
Marcel Beyer, dessen Werk durchzogen ist von der Beschäftigung mit optischen und akustischen Medien, der auch sein eigenes Medium, die Sprache, unablässlich reflektiert, widmet sich in den Wochen und Monaten seit Beginn der großen Invasion ganz dem Studium der Bilder und lässt beides in seine Wuppertaler Poetikvorlesung einfließen.
Für, naja, eigentlich dann so März, April, habe ich gedacht, hatte ich mir vorgenommen, zu Beginn mit der Arbeit an Vorlesungen für eine Poetikdozentur für faktuales Erzählen, die an der Universität Wuppertal eingerichtet wurde und wo ich der erste Poetikdozent sein würde. Und ich hatte eigentlich vor, faktuales Erzählen, also nicht fiktionales Erzählen und die Frage dessen, wie wird denn zum Beispiel im journalistischen Text oder im Sachbuch, wird da erzählt, was ist das eigentlich, wenn in nicht fiktional erzählt wird. Da hatte ich eigentlich vor, so meine Lieblinge faktualen Erzählens vorzustellen.
Ich will nichts erfinden, heißt es in Marcel Beyers Wuppertaler Poetikvorlesung mit dem Titel Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butscha.
Ich will nichts erfinden. Ich will berichten, was ich gesehen habe. Und das heißt, auch von dem zu erzählen, was ich nicht sehe. Ich bin dem Geschehen, das ich beschreibe, nicht ausgesetzt. Ich bin nicht Akteur, bin nicht Opfer. Ich nehme nicht einmal die Rolle eines unmittelbaren Beobachters ein, wie etwa ein Kriegsreporter, der damit sein Leben riskiert. Mein Leben ist nicht in Gefahr. Ich bin in Sicherheit. Ich schreibe Anfang April zu Frühlingsbeginn 2022. Wir erwarten die Rückkehr der Zugvögel.
Dann war ich aber im März immer noch so in dieser fürchterlichen Realität der Ukraine drin, dass ich irgendwann dachte, ja, aber eine Vorlesung über Joan Didion oder ein Essay über Joan Didion kann ich ja immer schreiben. Und dachte auch an die Studierenden, die das Publikum sein würden in Wuppertal und meinte dann, eigentlich wäre es besser, also wenn es ums faktuale Erzählen geht, nicht nur übers faktuale Erzählen zu reflektieren, sondern das fortzuführen. Und das am besten anhand eines Ereignisses, von dem wir alle Kenntnis haben. Ist ja egal, wie genau man darüber Bescheid weiß oder ob man das so als so ein bisschen gestaltlose Bedrohung wahrnimmt. Das hat man einfach. Jeder hat das wahrgenommen. Und dann bin ich darauf gekommen, doch mal grundsätzlich eigentlich eine Überprüfung meiner Schreibverfahren und meiner poetologischen Überzeugungen zu versuchen, indem ich versuche zu schreiben, wie ich über Medien vermittelt eine ganz akute Wirklichkeit zur Kenntnis nehme.
Auf den Bildern, die ich seit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine am Morgen des 24. Februar gesehen habe,
heißt es weiter in die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butscha,
ist mir etwas aufgefallen. Etwas, das es auf diesen Bildern nicht zu sehen gibt. Es fehlen die Krähen. Ich sehe Felder, die bis an den Horizont reichen, sehe städtische Parks, sehe Grünanlagen in Hochhaussiedlungen, aber nirgendwo auch nur eine einzige Krähe. Auf dem Dach der Tankstelle könnten Krähen hocken. Dort beim Supermarktparkplatz. Krähen könnten zufällig durch das Bild fliegen, wenn die Smartphone-Kamera in den Himmel gerichtet wird. Aber nichts.
Die medial vermittelte Wirklichkeit treibt mich anders um als die von mir tatsächlich erlebte Wirklichkeit. So, und das einfach nur mal als einen Unterschied festzustellen. Und da ich insbesondere eben auf Bilder gegangen bin, Bewegtbilder wie Fotografien oder auch Karikaturen, Zeichnungen und so weiter, kam damit natürlich automatisch die Frage hinein, wie geht man denn als jemand damit um, der schreibt? Also wie geht Sprache damit um und wie geht Text damit um? Und wie muss denn ein Text auch in dieser akuten Situation beschaffen sein, dass er so bestimmte Grundsätze nicht verwirft? Also, ich sag mal so, was wie, wenn eine leichte Distanz oder so ein immer wieder mögliches Infragestellen, was sonst Ironie wäre? Oder wie kann man mit einer Ironie arbeiten, die nicht auf Pointe aus ist oder die nicht lustig ist? Eine bitterernste Ironie. Kann man das? Kann man sowas anwenden auf ein solches bestialisches Geschehen, dessen vermittelter Zeuge man wird?
Ja, ich war über 2 Jahre hinweg mehrfach in der Ukraine, insgesamt 1 Jahr sogar. Und größtenteils in Kiew, aber auch genau in dem Winter vor dem Krieg in Odessa, um an diesem Buch zu arbeiten.
Im Februar 2022 kreuzen sich im Leben und Arbeiten von Sebastian Unger 2 Krisen. Er arbeitet an »Das Pferd als sein eigener Reiter«, einem Buch über den Naturbegriff und wie er in Klimakrise und Artensterben neu zu definieren, wie über Natur, Mensch und Tier nachzudenken wäre. Und im selben Moment wird sein Leben in Kiew akut bedroht. Nicht durch die Erderwärmung, sondern durch russische Raketen.
Und da hat es mir geholfen, dass es auch viel um Lyrik geht in dem Buch, dass ich eine Erzählung geschrieben habe, wie ich dem Vater meiner ukrainischen Freundin, der Lyrikübersetzer ist, während draußen die Sirenen gingen, das ja, geholfen habe oder helfen wollte, wie wir sonst immer gemacht haben, über ein Gedicht zu reden, das er gerade übersetzt hat. Und ich schreibe von der Unfähigkeit, mich der Lyrik zu stellen in diesem Moment und das nervlich dort am Schreibtisch auszuhalten, wohingegen er abgewunken hat und gesagt hat, dann sollen sie doch, die Sirenen.
Genau von dieser Ambivalenz hatte Katja Petrowska ja gesprochen. Von der inneren Zerrissenheit, der man als Schriftsteller und Schriftstellerin, als Mensch im Angesicht der russischen Gräueltaten ausgesetzt ist. Einfach weitermachen wie bisher und damit den Krieg scheinbar akzeptieren? Oder eben nicht weitermachen und sich damit in die Ecke drängen lassen? Sebastian Unger und Mark Belorussets, der ukrainische Celan-Übersetzer, der sich nicht vom Sirenenlärm beeindrucken lässt, stehen für die beiden Seiten der einen Medaille.
Und das Gedicht, in dem es um Natur geht, das heißt März, das Gedicht von Ilse Eichinger, Das habe ich mit einfließen lassen. Und meine Unfähigkeit, hier sitzen zu bleiben, darin gespiegelt und eine Art von Interpretation des Gedichtes mit reingebracht, die sich im Dialog ergibt mit diesem Übersetzer, den ich in dem Moment bewundere und von außen sehe.
März. Die grauen Kühe trotten über die Dächer abwärts. Mit den Gräbern halten die Baumschatten Schritt, die zerfetzten Sonnenspuren. Die Frauen an den Fenstern geben ein, es regnet jetzt bald. Unser Einverständnis ist immer vorausgesetzt.
Und da scheint es mir irgendwie wie zwei Wege zu geben, zumindest die mir möglich sind. Und das eine ist ein Ausweichen in Form. Komisch, dass ich ausweichen sage, das ist eigentlich doof, weil ausweichen will man nicht. Aber zumindest sagen wir, ich nehme es jetzt mal, ist gekommen, ja. Also ausweichen und ich füge hinzu ein Nutzen von Formen wie Märchen oder so, ja. Also die, wo man Charaktere hat, nutzen kann, einbringen kann, die alles Mögliche können, die also, ich glaube, Märchen ist eine der möglichen Textsorten, die mit Willkür umgehen können, mit der Willkür, von der ich glaube, dass ich ihr eigentlich permanent begegne. So, ich habe sehr, sehr viele Märchen geschrieben oder märchenartige Texte, ja, die sind nicht mit Es war einmal, da kann wirklich das Alleraktuellste stattfinden und doch ist es eben also behauptetermaßen ein Märchen und kann so flexibel agieren, wie es nur möchte. Und das andere sind dann eben doch Texte, die weitaus forschender und persönlicher sind. Wo stehe ich und was macht das? Was passiert subkutan und so weiter? Und das beobachte ich auch mit einer irgendwie sehr neuen Offenheit, um irgendwie auch die, ja, um die Schäden auch zu betrachten, die entstehen.
Es ist für mich kein Zufall, dass Kant von dem Ausgang aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit, man könnte auch sagen aus einer krisenhaften Gefangenheit, als die eigentliche Aufklärung Aufgabe sieht. Und ich denke, das Günstigste, was man im Denken und vielleicht auch im Schreiben von einer krisenhaften Situation verlangen kann oder wie man für sich nutzen kann, ist, dass man aus dieser Enge in einen Zustand der Klarheit kommt. Und das ist dann oft ein Zustand, der durch Beschreibung erzeugt wird. Es ist ja oft so, dass man nicht unbedingt aus diesen Krisen herausschreibt, sondern dass man sie beschreibt und in dieser Beschreibung eine Distanzierung zu einer Enge erlangt, die zuvor als unerträglich empfunden wurde.
Ich liege alle Katastrophen aus meiner Reichweite, ich liege so bodennah ich kann, damit keine Katastrophe Notiz von mir nimmt. Ich liege als eine, die leise sagt, es gibt sie noch, die schlaflosen Nächte, durch die man kommen muss. Diese Nächte, die mir immer wie die Erfindungen von DichterInnen vorkamen, von RomantikerInnen auch. Diese Nächte, die Zumutungen sind, in denen alles aus den Löchern kriecht, in denen alles näher rückt und sich direkt auf die Lungen legt, mitten in Hirn und Herz.
Schreibt Heike Geißler in ihrem Buch Liegen.
Ich würde sagen, es ist eine Distanzierungstechnik von der Befangenheit in der Situation. Es ist eine Klärungstechnik, es ist eine Sammlungstechnik. Und im günstigsten Falle ist es auch eine Technik, die eine neue Situation herstellt für einen. Dann ist es auch eine transformative Tätigkeit. Und das kann man, glaube ich, in Schriftstellerbiografien immer wieder sehen, dass es in Engen, die auch biografische Engen sind, so einen transformativen Sprung gibt und dass man sich buchstäblich in eine neue Person oder in ein neues Leben hineinschreibt. Also bei Patricia Highsmith oder bei Susan Sontag in den Biografien kann man das sehr schön sehen, dass es da eminente Krisensituationen gibt und dann gibt es durch das Schreiben selbst einen Sprung in ein neues Leben.
Ich liege in Erwartung der nächsten schlechten Nachricht, des nächsten schlechten Wahlergebnisses, der nächsten Katastrophe. Ich liege, um nicht in Panik zu verfallen. Ich erhole mich von der letzten schlechten Nachricht, vom letzten schlechten Wahlergebnis, von der letzten Katastrophe. Später liege ich, um den Katastrophen wieder standhalten zu können. Ich liege dann als Widersacherin. Zuerst aber liege ich fliehend unter der Gegenwart, liege mich unter ihr hindurch. Das ist denn einfach so passiert. Ich liege unter den Diskursen. Ich nicke, als kennte ich mich aus. Ich nicke mich nicht in den Schlaf. Ich könnte auch eine Waffe sein. Ich bin nicht sicher, in welche Richtung ich liege. Ich liege in vorsichtiger Unentschiedenheit, denn vorerst bedarf ich der Ruhe.
Das Liegen als Möglichkeitsraum, als Zustand des Übergangs in ein anderes Schreiben? Denn eine Alternative zum Schreiben, so viel ist klar, gibt es für Heike Geißler ebenso wenig wie für Sam Semrick, Marcel Bayer, Jewgeni Brega, Katja Petrovskaya, Sebastian Unger oder Kerstin Preivus.
Eine Frage, die mir sehr interessant schien, war die, dass Schriftsteller oder vielleicht Kulturschaffende insgesamt in Kriegssituationen denken, ich kann doch hier nicht schreiben, während die Menschen sterben. Das kann ich doch ethisch gar nicht vertreten mit mir. Ich denke, das ist ein doppeltes Missverständnis. Das eine ist, dass Schreibende, die sich eminent so empfinden, ihr Dasein ja nicht als eine Wahl empfinden. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, ich werde entweder Maurer oder Schriftsteller. Sondern Schriftsteller ist im erfahrtschen Sinne ja eine Seinsweise. Und dann zu sagen, nur weil Krieg ist, ändere ich jetzt meine Seinsweise, ist, glaube ich, ein Missverständnis der Existenzentwurf des Schriftstellerdaseins selbst. Das ist keine ethische Frage, ob ich weiterschreibe. Es ist nur eine ethische Frage, wie ich mich zu den Ereignissen stelle.
Schreiben oder Schweigen? Poetik der Krise. Ein Feature von Tobias Lehmkuhl. Es sprachen Laurenz Laufenberg und Robert Frank. Ton Hermann Leppich. Regie Stefanie Lasei. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.
Dann wird es irgendwann erzählerisch und dann geht es irgendwann ins Metaphorische über, in Motive. Ja? Zum Beispiel gibt es dieses Konzept der Bloodlands oder der Knochen, die da in der Erde schon seit wie viel Kriegen liegen und über denen die Tomaten in den Vorgärten wachsen. Und innerukrainisch fing man jetzt an, die Knochen unter den Tomaten hervorzuheben und über die Vergangenheit und die Versehrtheit literarisch nachzudenken. Und jetzt kommt wieder dieser Scheißkrieg, der nur noch neue Knochen in diese Erde legt. Und dann kommt da wieder Erde rauf und dann kommen wieder Tomaten und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann das nicht erfassen, was gerade geschieht, aber ich kann hoffen, dass ich etwas schreibe, was zwar aus meiner eigenen spezifischen Blindheit stammt, aber vielleicht doch irgendeine Spur in sich birgt, die man dann von einem späteren Zeitpunkt aus deuten kann oder lesen kann. Ja.